Liebe Freunde, liebe Gäste, liebe Gemeinde, guten Morgen, herzlich willkommen. Wir wollen heute gemeinsam Gottes Wort hören. Vielleicht hat dieser oder jener heute früh ja schon die Losung gelesen. Und der Lehrtext zur Losung, der steht in Apostelgeschichte 10, Vers 45. Da steht, die mit Petrus gekommen waren, die Gläubigen aus den Juden, die mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war. Wie der Geist in den Herzen derer wirkt, die errettet sind, haben wir heute früh schon zur Begrüßung gehört. Ich fand das so schön. Wir hatten uns nicht abgesprochen. Und persönlich ist es mir immer wieder eine Freude zu sehen, wie Gottes Geist in so ganz unterschiedlichen Menschen, in ganz unterschiedlichen Gemeinden auch wirkt. Auf ganz unterschiedlicher Weise. Ich musste heute früh an so einen Blumenstrauß denken, mit ganz verschiedenen Blumen, große, kleine, bunte, einfarbige. So hat Gott auch seine Gemeinde berufen. Wir beginnen mit dem Lied 261. 261, lass du mich stille werden.
Jesus Christus, wir sind dankbar, dass wir an einem Sonntagmorgen uns in deinem Haus treffen können, um auf deine Stimme zu hören, wie wir das im Lied gesungen haben. Herr, das ist unsere Bitte und der Zweck unseres Hierseins, jetzt auf dich zu hören. Und da wollen wir schon Danke sagen im Vorfeld, dass du das zugesagt hast, auch zu tun. Da bitten wir, dass du uns die Ohren recht öffnest und dass du deinen Segen auch dazu gibst, dein Wort zu sagen. Herr, wir möchten es mitnehmen und behalten für die Tage, die vor uns sind. Und da bitten wir jetzt um deine Hilfe beim Zuhören. Wir bitten auch für die Kinder, die hier im Haus sind, sei auch mit ihnen und gib auch ihnen deinen Segen in deinem Haus. Amen.
Amen.
Ja, ihr lieben Geschwister, ich muss mich schon am Anfang etwas entschuldigen. Vielleicht komme ich ziemlich altmodisch daher, aber die Leinwand bleibt heute oben und der Laptop ist auch nicht mehr dabei. Ich muss mich also auf das verlassen, was mir der Herr schenkt. Ach, lass mich stille werden. Mein Herr, und mein Gott. Ein Thema, was wir hier gesungen haben, was ich so denke, was gerade jetzt in diese Zeit sich hineinpasst. Stille, etwas, was wir allerordens notwendig haben. Und vielleicht am Anfang eine Bemerkung, die ich ganz einfach mal sagen muss, wer mit uns die erste Stunde erlebt hat und vielleicht sich die Bedeutung noch vergegenwärtigen kann. Und ich möchte es so ausdrücken, die Heiligkeit dieser Stunde. Es wäre schön gewesen, wenn wir die hätten wenigstens eine Viertelstunde mit hier rüber retten können und nicht nach der Beendigung war alles schon vorbei. Und man müsste eigentlich denken, dass man vor einem Theatersaal steht und nicht vor einem Gemeinderaum. Bitte nehmt mir diese Bemerkung nicht übel, aber das war so mein Eindruck. Wir haben das Jahr 2014. Und im Jahr 2014 werden viele Sachen erwartet und sich auch verändern. Und ich möchte mal einfach so in die Gemeinde hineinfragen, hat sich jemand für das Jahr 2014 Ziele gesetzt? Ich will jetzt nicht fragen, wer und was, sondern hat sich jemand Ziele gesetzt, der gesagt hat, ja, das muss ich bei mir verändern. Ja, das wollte ich eigentlich schon lange mal tun. Das sind Sachen, die für einen wichtig geworden sind und vielleicht auch wichtig für den anderen, mit dem ich zusammen wohne, mit dem ich zusammen lebe. Und nicht zuletzt auch Sachen, die vielleicht das gemeindliche Zusammenleben betreffen. Da muss ich an mir arbeiten, da muss ich etwas ändern. Persönliche Dinge. Und wie gesagt, das neue Jahr ist schon 12 Tage alt und man kann jetzt schon einmal sehen, was hat sich denn seit dem 1. bis zum 12. geändert. Und der eine kann vielleicht sagen, ja, auch das gibt es. Ich habe schon 12 Tage lang nicht mehr geraucht. Der andere sagt, ja, ich bin vielleicht etwas freundlicher zu meinen Kindern. Ich weiß bloß noch nicht, ob die das gemerkt haben. Und der Großteil sagt, eigentlich hat sich nichts geändert. Ich müsste damit anfangen. Und gemeindlich, wie sieht es da aus? Sind da Veränderungen eigentlich so gewünscht und so erhofft? Da sagen die einen ja. Ist das, was wir tun, ist das noch zeitgemäß? Ist unsere Bezeichnung noch zeitgemäß? Werden wir in der Welt noch so wahrgenommen? Da müssen wir was ändern. Da müssen wir anpassen, damit wir die Leute erreichen. Und die anderen sagen, diese Veränderung gefällt mir gar nicht. Das, was sich jahrzehntelang bewährt hat, wir dürfen ja schon fast Jahrhundert sagen, das wird einfach über den Haufen geschmissen und mir gefällt es überhaupt nicht mehr. Ich komme nicht mehr mit. Die Lieder, die ich auswendig kann, werden nicht mehr gesungen und die neuen verstehe ich nicht. Ist die Frage, was ist denn zeitgemäß? Ist zeitgemäß die völlige Anpassung an das, was um uns passiert? Ist zeitgemäß die Anpassung an die Stadt der Moderne, an das Moderne? Gehen wir ein paar Jahrzehnte zurück und überlegen mal, was damals alles möglich gewesen wäre und was heute möglich ist. Ist es oft nicht so, und wir haben hier ein Beispiel, ich will das mal hoffentlich ordentlich demonstrieren, da haben wir ein Klavier, und wenn ich frage, wie kommt denn da die Töne raus, da können wir im Großteil sagen, ja, da werden Saiten angeschlagen, die Luft fängt an zu schwingen, die Schwingungen dringen in mein Ohr, mein Gehirn verarbeitet das, und ich höre es. Das ist noch nachvollziehbar. ob wir dort die Orgel, da wird es schon schwieriger. Da sagen wir, ja, da ist so eine Elektronik drin, und die macht auch was mit Schwingung. Das Hören ist das Gleiche, aber so richtig kann ich das nicht erklären. Und da haben wir das Gerät hier, ich gehe mal davon aus, da sind die Töne abgespeichert und da hört es total auf. Wir benutzen das aber und wir benutzen das mit Erfolg. Wir machen es uns zu eigen. Wie die Sachen entstehen, das interessiert uns eigentlich nicht. Aber nun sind wir ja nicht hier, um uns über Instrumente zu unterhalten. Was ist denn das, was sich verändert? Oder was ist denn das, was unter allen Umständen konstant bleiben soll? Ich habe eine Bibelstelle, die möchte ich euch lesen. Und zwar in Markus 16, der Vers 15. Diese Stelle wird uns sicherlich in diesem Jahr noch einmal begegnen. Ich bin da etwas voraus. Ja, die Elberfelder Bibel hat, die revidierte, da stehen ja immer diese Überschriften drüber, Aussendung der Jünger, also wissen wir schon, um was es uns da geht. Und er sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Nur diesen kurzen Satz. Geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Das ist doch bekannt. Evangelium ist uns bekannt. Ich habe 80 und mehr Jahre Lebenszeit, ich kenne doch das Evangelium. Muss man mir das noch predigen? Ist es das, was ich heute hier von dieser Stelle erwarte, dass ich das Evangelium höre? Und die Jüngeren, die sagen, ja interessant, Evangelium, kann ich mich schon damit befassen. Gebe ich ein bei Google, kommt sofort und irgendjemand schreibt schon was dazu. Evangelium, was das ist, muss ich mich nicht sonntags aus dem Bett quälen und hierher kommen. Und dann, die ganz Jungen, das verstehe ich noch nicht. Und was davon gesprochen wird, weiß ich auch noch nicht. Aber ich merke, irgendwas ist da. Geht hin in die ganze Welt und predigt dann das Evangelium der ganzen Schöpfung. Das ist nicht nur so hergeschrieben, sondern das ist ein Auftrag. Und es ist immer so, wenn man einen Auftrag bekommt, dann sollte man den auch durchführen. Und ausfüllen. Und wer Aufträge bekommt in seinem Leben, der wird merken, wenn er sich nicht wenigstens etwas damit befasst, beziehungsweise etwas damit identifiziert, dann wird die Lösung des Auftrages ziemlich schwer. Und Gott sagt, und wir lesen hier, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium. Das ist unser Auftrag. Wer in der freien Wirtschaft über Aufträge diskutiert und entscheiden will, wenn er die von einer übergeordneten Stelle bekommt, der wird merken, dass er da Schwierigkeiten bekommt. Zumindest, dass ihm das nicht gut tut. Und dass es absolut nicht förderlich ist für das Anliegen insgesamt. Also wird dieser Auftrag erledigt. Nun ist es so, dass man nicht jeden Auftrag, den man bekommt, auch unkommentiert erledigen sollte. Das ist auch wahr. Aber hier lesen wir das im Wort Gottes. Und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Das heißt also, nicht nur die, die vielleicht davon noch nie etwas gehört haben, sollen das jetzt hören, sondern auch die, die es schon immer und immer wieder gehört haben. Denn weil es sein kann, dass gerade, wenn du das in einer ganz bestimmten Situation hörst, es dir wieder und wieder erneut groß wird. Und meine etwas zugegeben schroffen Bemerkung am Anfang, denke ich, sind damit auch gemeint. Es kann uns passieren, dass uns das, was wir hier gerade als Auftrag bekommen haben, ja gewissermaßen in Fleisch und Blut übergegangen ist. Und wir meinen, das trifft für uns nicht mehr zu. Nein, auch wir müssen das hören. Und das ist wohl ein Punkt, den wir in unserem Zusammenleben hier in der Gemeinde ganz einfach nicht verwässern sollten. Es ist wohl wichtig, Zusammenhänge zu wissen. Es ist wohl wichtig, Erkenntnisse weiterzugeben. Wir sollen nicht ganz einfach stehen bleiben und uns Dienst nach Schema F machen, so wie das oftmals in unserem Berufsleben stattfindet. Wenn man sagt, na gut, damit ich meine Ruhe habe, mache ich das. Damit ich meine Ruhe habe, gehe ich hierher und höre mir das an, damit meine Verwandtschaft nicht etwa zum nächsten Kaffee trinken komische Fragen stellt. Geschwister, das ist es nicht. Ist es uns ein Bedürfnis, das noch zu hören? Das Nachschlagen, die Einfachheit des Nachschlagens, die wir haben, ist eines Teils sehr gut und sehr förderlich und sehr segensreich. Aber in der anderen Weise aber auch birgt es die Gefahr, dass man die Dinge, die man eigentlich im Herzen getragen hat, dass die verwässert werden, rausgedrängt werden. Es ist ja so leicht, sie ganz einfach wieder nachzufüllen. Nur hat es einen Haken. Wenn du es brauchst, dann hast du es nicht zur Hand. Dann hast du keinen Bildschirm, dann hast du kein Internet. Dann musst du das im Herzen haben. Und oft ist es so, dass du es brauchst, wenn du es gar nicht vermutest. Was ist das? Das geht hier eigentlich bei diesem Grundauftrag, den wir haben, noch ziemlich einfach. Denn welcher wiedergeborene Christ möchte oder kann wohl nichts über das Evangelium sagen? Etwas, was er in seinem Leben erfahren hat. Es ist heutzutage so, oder nicht so, wie wir es in Matthäus 14, Vers 13 lesen, da geht es um die Speisung der 5000. Und wenn wir diesen Vers lesen, dann betrachten wir den meistens in dieser Richtung, dass wir sagen, ja, da war nichts, die Not wurde erkannt und der Zweifel war da und 5000 Leute wurden gespeist, versorgt und es gab sogar noch Überfluss. Das ist total richtig. Aber ich möchte das mal aus einem anderen Blickpunkt betrachten. Was macht es denn heute für Mühe, 5000 Leute zu etwas zu bewegen oder hinzubringen? Da sind Plakate notwendig, Aufrufe. Wenn ich so daran denke, die Zeit, als diese Speisung war, war ja keine friedliche. Das Hingehen dort zu dem Herrn Jesus, zu dem, der etwas zu sagen hatte, das war ja schon ein Bekenntnis. Und die Leute kamen auch noch zu Fuß. Die wollten wissen, was da ist. Und wenn, und das unterstelle ich jetzt, das geht aus der Schrift nicht hervor, aber ich kann mir das gut vorstellen, wenn es einfach auch nur aus Neugier war. Aber da war etwas, was sie wissen wollten, war etwas, was Veränderung in ihrem Leben bringen konnte. Was hat dieser Mensch zu sagen, der behauptet, Gottes Sohn zu sein? Johannes den Täufer hat den Mann geköpft. Was hat der jetzt hier zu sagen? Sie folgten ihm zu Fuß aus den Städten, aus den Zentren, wo es doch schon auch moderner zuging, und nicht nur aus den ländlichen Gegenden, so wie wir das vielleicht heute auch dachten, denken. In der Stadt geht's, ist alles anders. Nein, nein. Auftrag, verkündigt das Evangelium. Und ich denke so daran, was merken denn die Leute, die heute zu uns kommen, wenn sie die Tür aufmachen, sich hersetzen und zuhören. Hören Sie Evangelium? Hören Sie das Einfache, das Grundlegende? Oder hören Sie etwas, was gut und richtig und den einen oder anderen wirklich eine Hilfe und frohmachend ist, aber sie es einfach nicht verstehen können, weil sie noch gar keinen Zugang dazu haben, ist also die Verkündigung des Evangeliums nicht auch in dieser Richtung wichtig und hat Gewicht? Ist es nicht gerade auch deshalb dieser Auftrag? Also haben wir diesen Auftrag hier, auch hier in diesen Räumen, das immer wieder und immer wieder zu tun. Wir sollten uns aber eins vor Augen führen. Und was die Bibel hier nicht schreibt, die schreibt in dem Moment nicht das Wie. Für Jesus Christus wird einmal in der Schrift gesagt, er redete und sprach wie einer, der Gewalt hatte. Das ist wohl das, was wir an Wertung von ihm wissen. Und ich denke so, mit was für einem Aufwand wir heute oftmals versuchen, diesen Auftrag zu erfüllen. Dass man sagt, wir erreichen die Leute nicht mehr. Das mag sein, und es soll auch nicht der Einfachheit und der Langeweile vielleicht sogar das Wort geredet sein. Und es ist schon erwiesen, in dem Moment, wo man durch die äußeren Umstände den Zugang zu den Leuten findet, dass natürlich auch da das Wort und der Herr und die Herzen geöffnet werden für das Wort. Aber ist das, was uns als Notwendigkeit vor Augen steht, was wir machen müssen? Oftmals, denke ich, unterliegen wir einem sehr starken Irrtum, dass man meint, dass es von unseren Fähigkeiten, von unseren Fertigkeiten, von unserer Gestaltung abhängt, dass die Leute erreicht werden. Ich glaube, das ist nicht so. Wenn ihr ein perfekt gestaltetes, heute sagt man ja Event, ja, ist ja auch so ein neudeutsches Wort, Event, hast, dann mag das sein, dass der Zuhörer oder die Zuhörerin anschließend beschwingt und, ich sage es jetzt mit meinen Worten, geöffnet, nach Hause geht, kurze Zeit darüber nachdenkt. Aber dann hat der Alltag uns wieder dieses Erlebnis verblasst und es ist, wie heute oftmals gefordert wird, nichts Nachhaltiges. Aber wie ist das denn eben mit dem Wort Gottes? Ist es nicht oftmals so, dass ein Wort gehört wird und das Wort einem nie wieder verlässt? Man immer wieder daran denkt, manchmal erst Jahre, ja manchmal sogar Jahrzehnte danach. Und ist es dann nicht einfach wunderbar, wenn man sich daran erinnert, wann hat man denn das erste Mal gehört? Also geht hin und predigt das Evangelium. Der eine oder der andere in einer schweren Lebenssituation hat vielleicht gerade an diesem Moment daran dann gedacht oder denkt daran und findet zum Glauben. So lange hat es gedauert, bis es die harte Schale des Herzens durchdrungen hat und es demjenigen bewusst geworden ist, wer ihn retten kann und wo echte Hilfe herkommt. Ich denke, das sollten wir uns auch vor Augen führen, wenn wir oftmals nach Hause gehen und sagen, ja, mir hat es heute nicht gegeben, war vielleicht heute nichts für mich. Das kann sein, aber es kann sehr viele geben, die dieses Wort abgespeichert haben, die es vielleicht 20, 30 Mal gehört haben und plötzlich hat es Klick gemacht, sage ich mal. Nun ist es ja mit Aufträgen immer so eine Sache. Wenn man Aufträge bekommt, dann kann man sagen, ja, also da fühle ich mich gewachsen. Das mache ich mit links, ist kein Problem. Ich kenne mich aus. Ich kenne mich auch in der Bibel aus. Und wo das alles steht, das habe ich im Kopf. Da wird es aber auch Leute geben und Das hängt nicht immer damit zusammen, dass sie die Bibel nicht lesen. Die wissen die Stellen, wo es steht, nicht. Die wissen, dass es die gibt. Wir kennen auch den Inhalt. Aber die haben es nicht gleich parat, wie aus der Pistole geschossen, ruckzuck und gleich die Stelle ohne welche Kapitel. Aber sie haben diese Aussage in ihrem Herzen. Und sie leben danach. Die Gaben sind verschieden. Auch wenn das manche nicht wahrhaben wollen. Natürlich wird man in erster Linie danach streben, diesen Stand zu erreichen. Aber wenn man merkt, dass es nicht geht, dann hat man keine andere Wahl. Und dann ziehen sich oftmals diese Menschen zurück. Und ich sage, das ist gerade falsch. Denn an deinem Leben, an deinen Taten, an deinem ganzen Umgehen wird man erkennen, wie du zu dem Herrn Jesus stehst. Wird man erkennen, ob du das Erlösungswerk angenommen hast. Wenn du so weiterlebst, du es zwar weißt, aber so weiterlebst wie bisher, dann wird man natürlich die Veränderung nicht sehen. Verkündigung bzw. den Auftrag erfüllen, das Evangelium zu predigen durch Äußeres, durch Handeln und durch gute Werke. Die Frage möchte ich mal stellen. Es kann sein, dass ein anderer an dir etwas bemerkt, dann ins Fragen kommt und sich mit diesem Thema überhaupt erst befasst. Was es bedeutet, errettet zu sein. Im Johannesevangelium gibt es ein Gespräch. Das Gespräch mit Petrus. Der Herr Jesus spricht mit Petrus. Da lesen wir im Johannes 21, Vers 15, lesen wir, als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, spricht er zu ihm, weide meine Lämmer. Ich habe über den ersten Satz immer drüber weggelesen, als sie nun gefrühstückt hatten. Das war für mich, ja, ist eben so, wissen wir, kennen wir ja, haben wir heute früh auch gemacht. Brauchen wir. Und dann kommt das Eigentliche, oder kam das Eigentliche, spricht Jesus zu Simon, liebst du mich mehr als diese, stellt diese Frage. Wir wissen, dass er das noch zweimal tut. Und die Antwort kennen wir auch. Aber in der Bibel steht doch nichts bloß so Banales dahingeschriebenes. Warum steht dort, als sie nun gefrühstückt hatten? Und ich denke, da muss man ganz einfach etwas nun weiterdenken. Was war denn der Grund? Oder was ist denn die Aussage hier? Ich habe mal den Satz gehört, weiß jetzt nicht von wem, und zwar, man sollte mit einem hungrigen Magen nie einkaufen gehen. Ich bekenne mich zu einem Selbstversuch, habe das gemacht. Und das stimmt. Wenn du richtig Hunger hast und stehst vor voller Theke und schaust dort rein, dann könntest du das noch mitnehmen. Dann könntest du das noch mitnehmen, dann nimmst du das noch mit. Und irgendwann kommt die Vernunft und sagt, halt, so viel brauchst du nicht. Wenn du aber gesättigt hingehst, ja, dann denkst du schon vernünftiger. Dann brauchst du das, zu der Mahlzeit brauchst du das und das war's. Ist das nicht ein Hinweis auch auf diesen Auftrag? Ist es nicht ein Hinweis, erstmal dafür zu sorgen, dass alles in Ordnung ist? Wir sind sehr schnell dabei zu sagen, weil wir ja den Auftrag spüren, wir müssen dieses und jenes tun, wir müssen diesen und jenen hereinholen, uns hierher setzen und dann waren wir denn darauf vorbereitet, haben wir das Feuer gerade angezündet, aber vergessen, Kohle nachzulegen? Sind wir gefestigt, als sie nun gefrühstückt hatten? Frühstück ist die Grundlage für den Tag. Viele haben das ja vergessen und die Leistungen sind auch dementsprechend. Das ist so eingerichtet von der Schöpfung her, dass wenn man nach der langen Nacht aufsteht und seine Aufgaben erfüllen will, muss man den Körper mit Energie versorgen. So oder so. Sollten wir uns auch erstmal mit Energie versorgen und den Motor erstmal ordentlich zum Laufen bringen? Natürlich sollte das schnell passieren. Aber nichts ist schlimmer, als wenn wir ausgehungert und ausgepowert dastehen und dieses und jenes und das und alles noch haben wollen und machen wollen und merken, es ist hinten aus total unvernünftig und ich habe gar keine Möglichkeit, ordentlich zu entscheiden oder mich dieser Aufgabe zu stellen. Und dann kommt diese Frage, liebst du mich mehr als diese? Ich weiß nicht, ob schon mal jemand diese Frage im privaten Leben gestellt worden ist, im Leben der Menschen untereinander. Und ich weiß auch, dass man Kindern diese Frage nie stellen sollte. Wem hast du die mehr lieb? Die Vati oder die Mutti? Das ist eine ganz schwierige Frage. Und ich denke, daran hat jeder erstmal zu tun. Und wenn wir das heute jemandem sagen, der von dem Herrn und seiner großen Liebe noch nichts gehört hat, und wir fragen ihn, wem liebst du mehr oder würdest du mehr lieben? Den Sohn Gottes oder deine Frau oder deine Kinder? Dann hätte der gewiss ganz gewaltige Probleme damit. Und ich denke, bevor wir das tun, dann sollten wir uns diese Frage erst selbst beantwortet haben. Dass wir nicht selbst ins Schleudern und ins Schlingern kommen und darauf überhaupt keine Antwort wissen. Wem liebst du mehr? Dieser. Und er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Ein Bekenntnis. Bekenntnis eines Mannes, der vorneweg geleugnet hat, Jesus zu kennen. Ja, du weißt, dass ich dich lieb habe. Wir haben so viel gehört jetzt von dem, was wir tun sollten und was wir machen sollten und wie wichtig das alles ist. Und dann kommt einer auf die Idee und sagt, ja, alles schön, da muss ich nochmal total neu anfangen. Ich hätte das ja auch gemacht, aber ich habe doch auch gefehlt. Kann ich denn das überhaupt noch? Kann ich dann noch Evangelium verkündigen? Bin ich dazu überhaupt noch berechtigt? Dann muss man sagen, dann brauchst du es in erster Linie selbst. Jesus Christus ist für deine Sünden am Kreuz gestorben. Dann mach dir das wieder neu klar. Dann hast du es wahrscheinlich schon etwas verdrängt oder es ist dir zum Alltag geworden. Hier spricht der Herr, weide meine Lämmer. Also wieder ein Auftrag. Und wenn wir hier lesen, weide meine Lämmer, dann müssen wir mal daran denken und ich halte ja den Vergleich zwischen Schaf und Lamm und immer wieder Schafherder, verirrtes Schaf und so, das ist so was Wichtiges und auch noch in unserer heutigen Zeit Wichtiges. Ich möchte davon ausgehen, dass so mancher Vergleich, den wir heute in unserer modernen Zeit bringen und der auch richtig ist, aber solange die Zeit, wissen wir ja nicht, wie lange das noch ist, aber sollte die noch ein paar Jahrzehnte dauern, keiner mehr was damit anzufangen weiß, weil unsere Zeit so schnelllebig ist. Aber dieser Vergleich mit Lamm und Schaf ist auch heute noch gültig und nachvollziehbar. Und dafür bin ich ganz persönlich dankbar. Ich habe das erst, es war ungefähr vor einem Jahr, zwei Jahre schon wieder her, erlebt oder gesehen, wie das mit Lamm und Lämmern ist und mit Schaf. Eine Schafherde auf einem Deich mit Lämmern. Die Schafe wussten schon ganz genau, wo es lang geht. Die wussten schon, wo es hingeht, aber die brauchten ab und zu mal vom Hütehund eine kleine Aufmerksamkeit. Die Lämmer haben gerade das gewusst, was wichtig war zum Leben. Spielen, trainieren dabei, zur Mutter gehen, fressen, wenn sie größer waren. Und ich dachte, das ist so ein Bild, wie sich unsere Gesellschaften so zusammensetzen, gerade in Richtung Glaubensdinge. Weide meine Lämmer, das sind die, die am Anfang stehen. Das sind die, die vor uns hier gesessen haben. Das sind die, die ins Fragen gekommen sind. Das sind die, die noch nicht so weit sind und kein Jahrzehnte währendes Glaubensleben hinter sich haben. Weide meine Lämmer. Also pass auf, sicherlich brauchen die auch kleine Aufmerksamkeiten, so kleine Ordnungsschubser. Das brauchen die sicherlich auch. Und gerade die Kinder brauchen das sehr oft. Aber sie brauchen nicht den absoluten Stoß von hinten, den ultimativen Zwicker ins Hinterbein, wo es richtig weh tut, wo dann die Richtung wieder klar ist. Das brauchen dann die, die eigentlich wissen, wo es lang geht. Und der Herr gibt gerade diesen Petrus hier diese Aufgabe. Weide meine Lämmer. Gehört zu der Weide nicht dazu, das Lebensnotwendige und das Überlebensnotwendige im geistlichen Sinne gesehen zu bringen, nämlich das Evangelium. Also ist es auch an dieser Stelle nicht etwa zu altmodisch, sondern es muss gebracht werden. Das ist Teil dieses Auftrags. Die Schafe nachher sollten auch geweidet werden. Und ich erwähnte es ja, dass die Stupser oftmals schlimmer bzw. rauer. Wir kennen alle diese Ordnungseinrichtungen, beziehungsweise die Welt sagt so ganz lapidar der Ordnungsgang, ja, also du wirst wieder in die Richtung geschickt. Es ist so, oftmals braucht der Mensch erst die Tiefe, das Herunterführen, dass er in sich zum Nachdenken kommt. Nicht jeder Prüfung oder nicht jede missliche Lage ist im gleichen Ordnungsgang, das nicht. Aber oftmals ist es so, wenn es der Mensch nicht anders versteht, dass er erst durch Leiden gehen muss, bevor. Das ist nicht immer so, das wissen wir auch. Aber es muss oftmals sein. Und wenn man mal so zurückdenkt an sein eigenes Leben, und ich habe das zum Jahresende so mal getan, was alles anders geworden ist, als man sich das vorgestellt hat, wie man das eigentlich sein Leben leben wollte und es nun doch so gelaufen ist, dann wird man merken, das sind ganz schön viele Abweichungen. Und dann wird man merken, dass oftmals der Herr eingegriffen hat, was man zu diesem Zeitpunkt nicht verstanden hat, aber nun jetzt versteht, warum es so kommen musste. Und ich denke, das gehört auch mit dazu. Das gehört mit dazu, wenn wir darüber bedenken, was haben wir denn zur Verkündigung des Evangeliums getan? Jeder Einzelne. War es an mir sichtbar geworden? Ist es an mir sichtbar geworden? Haben die Leute gemerkt, der hat sich ja total verändert oder in wesentlichen Dingen verändert? Und manchmal passiert es, dass man das auch gesagt bekommt. Dass man das auch gesagt bekommt, nicht dahingehend, dass man sich nur als der Größte fühlt, sondern dass man es gesagt bekommt, dass man bestärkt wird in dem. Ich denke, das gehört mit zum Lohn, den wir von unserem Herrn empfangen, dass er uns bestärkt, dass er uns nicht das Evangelium predigen lässt und verkünden lässt und dann sagt, so und was dann mit Wort, das geht euch sowieso nichts an, sondern dass wir auch dieses, auch wieder dieses neue deutsche Wort, das Feedback, ja, also das, was zurückkommt, das, was man sehen kann, ganz einfach zur Stärkung, nicht zur Abrechnung, nicht zur Listenführung oder zur Beurteilung, wie gut der eine oder andere ist, sondern zur eigenen Ermunterung. Und ich denke, das ist auch etwas, was uns froh machen kann. Ja, es ist wichtig, das Evangelium zu verkünden. Im Psalm 78, Vers 3 lesen wir, was wir gehört, erfahren und unsere Väter uns erzählt haben. Ich lese weiter. Wollen wir nicht verhehlen, ihren Söhnen und den künftigen Geschlecht erzählen, die Ruhmestaten des Herrn und seine Macht und seine Wunder, die er getan hat. Es ist also wichtig, dass wir das, was wir erleben bei der Verkündigung, das, was uns groß geworden ist und was wir an dem anderen erlebt haben, dass wir das weitergeben. Dass wir das nicht wie eine in der Schatztruhe aufheben und erst vielleicht jemand merkt, wenn wir nicht mehr sind auf dieser Erde, dass das dann gewahr und offenbar wird. Nein, es ist wichtig, dass wir es jetzt, wo wir aktiv sind, dass wir es jetzt weitergeben, dass das an uns sichtbar wird. Und ihr lieben Geschwister, ich sage es noch einmal, dass nicht etwa Unfrieden und Unruhe herrscht unter uns. Das war auch ein Beweggrund, dass die Worte, die ich am Anfang gesprochen habe, von unserer Situation, dass wir das weitergeben, diese Heiligkeit, dieses Besondere, unseren Herrn Jesus hier in der Mitte zu haben, dass man das spürt, dass man spürt, dass wir zu den Erretteten gehören dürfen und dass nicht es so eine Situation wie der Alltag draußen hier stattfindet. Und das war gerade so wichtig, nämlich bei den Lämmern, die hier waren und bei den Lämmern, die heute vielleicht hier noch unter uns sitzen, dass die das merken, da ist etwas Besonderes. Wenn wir das Gesagte zusammenfassen wollen, dann möchte ich ganz einfach sagen, ja, es hat Sinn und ist lebensnotwendig, überlebensnotwendig, Evangelium noch zu verkündigen. Es ist sehr wichtig, dass wir das nicht irgendwelchen Medien, Maschinen oder anderen Hilfsmitteln überlassen, sondern dass diese Verkündigung immer an eine Person gebunden ist, dass diese persönlich stattfindet. Denn wer redet denn durch uns? Ich habe noch nirgendwo gelesen, dass das durch ein materielles Ding geschehen ist. Es gab ja damals auch materielle Dinge. Heute wissen wir sofort, was da alles wäre. Nein, das muss persönlich erfolgen. Und Verkündigung ist nicht nur möglich, wenn jemand die Gabe der Wortgewandtheit hat, sondern auch durch sein Auftreten, durch sein Erscheinungsbild und nicht zuletzt durch seine Liebe, die er seinem Nächsten oder den anderen entgegenbringt. Evangelium verkündigen heißt auch, dass man seine Erfahrung und seine frohmachenden Dinge, die man erlebt hat, der nächsten Generation übermittelt, dass in Liebe, nicht etwa in Zucht und Ähnlichem, sondern dass man dafür sorgt, dass diese Lämmchen, diese Lämmer das auch begreifen, dass man ihnen es erklärt und dass wir nicht davon ausgehen müssen, dass wir es komplizierter machen, als es überhaupt schon ist. Es ist eigentlich vom Grund her ganz einfach, aber doch fundamental. Unser Herr Jesus ist für uns ans Kreuz gegangen und ist für uns gestorben. Er hat unsere Sünden, die jetzigen und die kommenden, mit an das Kreuz genommen. Und alle, die ihn anriefen, die wurden gerettet oder werden gerettet. Die ihn anrufen, die werden gerettet. Dass diese Möglichkeit auch heute noch besteht. Dass dieses Anderssein, was an mir erkennbar ist, auch für dich und für dich besteht. Und dass uns diese Botschaft nie zu langweilig wird und nie Grund sein sollte, dass wir sagen, wir müssten sie verändern oder auf unsere Zeit hin verfälschen. Das ist etwas in unserer Zeit, was wirklich Bestand hat. Was wirklich Bestand hat, gehabt hat und auch in Zukunft haben wird, auf das wir vertrauen können. Wollen wir unserem Herrn Jesus darum bitten, dass er uns die Kraft schenkt, das immer in unserem Herzen zu bewahren, dass er uns die Kraft schenkt, dass wir Anfeindungen widerstehen und dass wir das zu unserem Lebensziel machen, das Evangelium, die Verkündigung und vor allen Dingen auch die Annahme für uns ganz persönlich.
Herr Jesus Christus, unser Herr und Heiland, dein Wunsch, dein Wille ist es, dass alle Welt gerettet wird, dass alle Welt hört, dass du für sie gestorben bist dass sie sündig sind und ein Leben führen, was vor dir keinen Bestand hat. Und wir dürfen solche sein, die dich kennen dürfen, Herr Jesus. Du hast unser Leben verändert, du hast unsere Schuld geklärt, du bist für unsere Schuld ans Kreuz gegangen und bietest das jedem an. Und wir haben das gehört, dass es nicht nur dein Wunsch ist, dass das alle Menschen hören, sondern dass es gerade unser Auftrag ist, das bekannt zu machen. Und wir wollen dich recht herzlich darum bitten, Herr Jesus, dass beim Verkündigen deines Evangeliums, dass du jedem Einzelnen von uns da Weisheit und gute Ideen schenkst, dass du uns als Gemeinde gute Ideen schenkst, wie wir dein Wort zu den Menschen tragen können. Wir wollen dich sehr bitten, dass du unsere Leben so gestalten kannst, dass wir selber eine Einladung, eine Werbung für dich, für dein Gnadenangebot, Herr Jesus, sein möchten. Amen.
Amen.
Ja, liebe Freunde, liebe Geschwister, ich habe noch einige Bekanntmachungen. Von 9. bis 11. Mai findet unser Gemeindewochenende statt. Ihr erinnert euch vielleicht, wir waren vor 2 Jahren schon mal miteinander unterwegs in Friedrichsee und noch früher in Krummen-Hennersdorf, wer da mit war. Wir wollen einfach Zeit miteinander haben, miteinander zu sprechen, miteinander uns auch Anteil zu haben, nehmen zu lassen, wie es uns geht auf unserem Weg mit dem Herrn, was gut geht, was Sorge macht, uns miteinander Rat geben auch. Es wird also kein Referenten in der Weise geben, das ist dann vielleicht wieder ein Jahr drauf, wenn wir hier sein werden. Vom 9. bis zum 11. Mai, ihr habt es im Gemeindebrief vielleicht schon gelesen, wir werden im Haus Felsengrund sein, in der Schweiz, in der sächsischen Schweiz, in Rathen. Und ich möchte dazu herzlich einladen, dort mitzukommen. Wir haben Vollpension, also das ist sowas wie Urlaub. Und tragt euch bitte in der Liste ein, die seit heute an der Pinnwand draußen hängt. Dann ist ja heute der Start der Gebetswoche in Chemnitz, der Evangelischen Allianz. Es geht heute Abend in Adelsberg los und am Montag hier. Und dann in anderen Gemeinden unserer Stadt, wo sich Christen auch treffen, die den Heiligen Geist haben, die der Herr errettet hat. Ich finde es schön und ich freue mich jedes Jahr, wenn wir diese Woche besonderen Anlass haben, auch zueinander zu kommen, einander zu begegnen, miteinander vor dem Herrn zu stehen. Das Programm hängt auch draußen dran und ist im Gemeindebrief auch enthalten. Deswegen wird also hier keine Gebetsstunde sein, keine Bibelstunde und auch keine Jugendstunde. Der Gemeindeplan ist dahingehend falsch. Es ist also keine Jugendstunde. Am Sonntag dann um 16 Uhr der Abschlussgottesdienst an der Hans-Sachs-Straße in der Landeskirchlichen Gemeinschaft. Ich möchte noch, Kids-Treff fällt nicht aus. Ne? Er findet statt, nur die Abendtermine sind nicht bei uns. Ich möchte noch einen Blick in die Woche vorauswerfen. Am 22.01. am Mittwoch werden wir ja also Open Doors zu Gast haben, die auch berichten darüber, wie das Evangelium in der Welt unterwegs ist. Ja, Veränderungen, was bleibt? Die Frage hattest du am Anfang gestellt. Es bleibt uns die Aufgabe, das Evangelium zu verkündigen. Das bleibt wichtig und ich bin froh, dass wir heute daran erinnert worden sind, auch in dieser unterschiedlichen Weise. Aus dem Wort Gottes, aus dem Zeugnis und wie der Heilige Geist in unserem Leben wirkt. Und ich habe so das Gefühl, wenn wir vielleicht Gelegenheit finden, uns noch zum Thema auszutauschen, das könnte interessant werden. Ich musste so an den 2. Timotheus 4 denken, wo Paulus an Timotheus schreibt, ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus, der Lebende und Tote richten wird. Und bei seiner Erscheinung und seinem Reich predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit. Überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Und im Vers 5 noch, du aber sei nüchtern in allem, ertrage Leid, tu das Werk eines Evangelisten, vollbringe deinen Dienst. Dass wir den Menschen nicht verschweigen, das Evangelium von dem, der mit seinem Blut bezahlt hat für unsere Schuld und der auch unsere Seele heilen möchte von aller Bitternis und Verletzung, die dort vielleicht manchmal drin ist. Jetzt, der Herr segne und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns seinen Frieden. Auf Wiedersehen.